Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg und Patrick Wilinski.
Herzlich willkommen.
Guten Tag, hallo.
I'm sorry, folks. I've got a meeting on the hill.
You go get him, Mr. President.
You bet.
Zu einem Treffen auf dem Hill, also auf dem Kapitol, eilt dieser US-Präsident hier. Es ist nicht Joe Biden, der zu seiner Amtseinführung läuft, sondern einer der berühmtesten Fernsehpräsidenten. Josiah Bartlett, gespielt von Martin Sheen in der Serie The West Wing. Und als berühmter TV-Ex-Präsident wurde Martin Sheen diese Woche dann auch zur Zukunft der Vereinigten Staaten befragt. Mehr dazu gleich.
Top 5.
Eigentlich heißt er Ramon Antonio Gerardo Estevez. Die Filmwelt kennt ihn aber als Martin Sheen. In den 1970er Jahren war er ein wichtiges Gesicht des New Hollywood Kinos und ab 1999 schuf er dann eine der vielschichtigsten Politikerfiguren des amerikanischen Films als US-Präsident Josiah Bartlett in der legendären Fernsehserie West Wing.
Und Hartwig Tegeler stellt die unterschiedlichen Gesichter des inzwischen 80-Jährigen vor.
Lust auf einen Film?
I knew as a child what I was going to do with my life.
Schon als Kind wusste ich, was ich machen würde.
You're one of those people up there.
Einer von denen da oben auf der Leinwand sein. Das tiefe Wissen, du weißt, du musst diesen Weg gehen, sonst wirst du unglücklich in deinem Leben.
This deeply personal knowingness. Go this path or you will not be happy.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5. Trash von Stephen Daldry, 2014.
Priester Julliard gibt in seiner winzig kleinen Kirche die Messe.
Hey Gabi, erweise deinen Respekt.
Aber den Wein, der vom Heiligen Abendmahl übrig bleibt, kippt er in einem großen Schluck herunter. So wird diese Figur menschlich. Der Gottesmann in den brasilianischen Favelas, der für die Straßenkinder, die er betreut, Ersatzvater ist. Martin Sheen in einer kleinen, aber wichtigen Nebenrolle. Supporting Act, über den das Lexikon der Filmbegriffe wie folgt aufklärt. Eine Rolle in einem Film von sekundärer Bedeutung, die aber einen signifikanten Beitrag zur sozialen Welt des Films darstellt. Und der große Schauspieler Martin Sheen, das ist das Pfund von Trash, spielt die jugendlichen Laiendarsteller eben nicht an die Wand.
Platz 4. Wall Street von Oliver Stone, 1987.
Bart will aufsteigen, komme was wolle, wird Broker und Krimineller. Am Ende ist er geläutert. Bart stammt aus einfachen Verhältnissen. Sein Vater, Monteur, liest ihm die Leviten.
Ich hab dir ja gleich gesagt, dass du nie in das Drecksgeschäft einsteigen sollst. Du hättest Arzt werden können oder Anwalt.
Der Sohn und der Vater beim Bier in der Kneipe, Bart und Carl. Gespielt von Charlie Sheen und, Besetzungskuh, seinem Vater Martin Sheen. Sorry. Aber gegen die Präsenz seines Vaters in der Nebenrolle hat Hauptdarsteller Charlie Sheen keine Chance.
Platz 3. Gettysburg von Ronald F. Maxwell, 1993.
Wenn dieser Krieg weitergeht, und das wird er, was können Sie und ich anderes tun, als weiterzumachen? Wenn Sie kämpfen, müssen wir auch kämpfen.
Alles andere als ein großer amerikanischer Held, sondern ein Militär, der falsche Entscheidungen trifft und so die blutigste Schlacht, die je auf amerikanischem Boden ausgetragen wurde, verliert. Martin Sheen spielt Robert E. Lee, Chef der Südstaatenarmee. Gettysburg als einer der Wendepunkte des Bürgerkriegs. Dieser Soldat ist traurig, Marionette seines Schicksals als Oberbefehlshaber. Martin Sheen spielt Robert E. Lee mit einer großen, ja, tragischen Melancholie.
Platz 2. Apocalypse Now von Francis Ford Coppola, 1979.
Eine Eingangsszene, die Filmgeschichte schrieb. Der Dschungel, der im Napalmfeuer explodiert. Die Hubschrauber, die durchs Bild fliegen, unterlegt mit The End von The Doors. Die Rotorblätter der Hubschrauber blenden über in die des Ventilators. Die Kamera blickt ewig lange in diesem Fluss von Überblendung auf die Augen von Martin Sheen von oben, der in ein irgendwie geartetes Jenseits blickt. Da, in seinem Hotelzimmer, auf seinem Bett in Saigon.
Saigon. Verdammte Scheiße. Noch immer bin ich nur in Saigon. Jedes Mal denke ich, ich würde tief im Dschungel erwachen. Als ich nach meinem ersten Jahr nach Hause kam,
Was schlimmer?
Mit der Rolle des Willard wurde Martin Sheen zum Weltstar. Ursprünglich spielte er ein paar Wochen lang Harvey Keitel, den Captain, der sich von Saigon aus auf eine Bootsreise ins Herz der Finsternis begibt, um mitten im Dschungel einen wahnsinnig gewordenen Colonel zu liquidieren. Coppola feuerte Keitel. Warum er als Alternative dann auf Martin Sheen kam, hat ohne Frage zu tun.
Platz 1.
Mit dem Debüt eines anderen Regisseurs und dessen nicht minder verstörender Hauptfigur.
Badlands, zerschossene Träume von Terrence Malick, 1973.
Martin Sheen als Kid, Outlaw, wie Billy the Kid. Aufstehende wilde Haare, tendenziell schläfriger Blick, schlaksig.
Dachte, ich komm mal rüber und sag dir guten Tag. Wie heißt denn du? Mich kennst du jetzt.
Holly.
Hast du Lust, mit mir einen kleinen Spaziergang zu machen?
Wozu denn?
Provinzöde. Die wird explodieren. Badlands, eine Landschaft in South Dakota, als Metapher ziemlich ausdrucksstark. Schlechtes Land. Kit ist ganz und gar auf seine Freiheit bedacht, ohne Rücksicht auf die Leichen, die seinen Weg pflastern. Wie er am Ende in Ketten, ihm droht die Todesstrafe, vollkommen entspannt mit seinen Bewachern plaudert, deren Kollegen er vorher abgeknallt hatte. Gewalt ist Teil des amerikanischen Lebens, unabdingbar, selbstverständlich, erzählt Terrence Malick. Und Martin Sheen saugt uns mit diesem Outlaw in dieses Trauma hinein, ohne dass wir uns wehren können, verführt uns, den Killer zu mögen. Böse, hinterhältige, schauspielerische Präsenz in Reinheit.
Soweit der Blick auf die Filmkarriere von Martin Sheen. Einen Tag vor der Amtseinführung von Joe Biden hat Martin Sheen über seine Sicht auf den West Wing gesprochen, den in der Serie und den realen. Was er da gesagt hat, das hören wir gleich.
What do you want, Mr. President?
I want to be able to govern.
Our bargaining position is weakening every day. There's a deal on the table. Republican leadership are in their conference room waiting for a reply.
Let's go up to the hill and see him.
1999 begann beim US-Fernsehsender NBC eine Fernsehserie, die bis heute als Höhepunkt der Politunterhaltung gilt. Aaron Sorkins' The West Wing. 7 Staffeln lang erzählte sie den politischen Alltag der demokratischen Regierung unter dem fiktiven US-Präsidenten Josiah Bartlett. Bis heute gilt vor allem der von Martin Sheen dargestellte Bartlett als Sinnbild für eine kluge und empathische Präsidentschaft.
Ja, und vielleicht ist es daher ja auch kein Zufall, dass Martin Sheen am Vorabend der Amtseinführung von Joe Biden vom bedeutenden Smithsonian Institute eingeladen wurde, um über die Zukunft der US-Politik nach Donald Trump zu sprechen. Für uns hat sich das der Autor Stefan Stuckmann angesehen. Hallo.
Hallo.
Ja, für viele, die die Serie The West Wing vielleicht nicht so präsent haben, welche Bedeutung hat sie denn fürs US-Fernsehen der letzten Jahre?
Ja, The West Wing ist eigentlich zusammen mit den Sopranos so eine der Gründerserien dieses Serienbooms, den wir heute erleben. Beide Serien, die 1999 gestartet sind und von Anfang an auch sehr erfolgreich und auch bei Kritikern sehr beliebt und unter anderem mit tollem Personal, also in allen Departments sehr, sehr gut besetzt. Und das war das Tolle an The West Wing, dass da tatsächlich das erste Mal so ganz viele Leute zusammenkamen, die erkannt haben, dass Fernsehen mehr kann. The West Wing und Sopranos auch waren eine der ersten Serien, die, ich glaube, fast $3 Millionen pro Folge an Budget hatten. The West Wing hat große Teile des Weißen Hauses nachgebaut in einem Studio in Los Angeles und so weitläufig, dass tatsächlich eine Studiohalle nicht ausgereicht hat. Was ja auch ganz markant war für The West Wing, diese Walk and Talk nannte man das. Personen haben lange Dialoge und laufen 1 bis 2 Minuten lang durch Flure durch. Vom Oval Office bis in den Presseraum und dann so ganz lange ungeschnittene Plansequenzen. Und was auch ein Symbol ist dafür, dass jedes Fernsehen das erste Mal so sich auf Augenhöhe hochschwingt mit dem Film.
Die Serie ist natürlich auch gut besetzt gewesen, Martin Sheen als Präsident. Das erklärt natürlich auch, warum er jetzt vom Smithsonian Institute eingeladen wurde, um zu sprechen über Politik. Wie lief denn dieses Treffen ab da am Vorabend der Amtseinführung?
Eigentlich ganz nett und intim. Man hatte so 2 Ostküsten-Intellektuelle vom Smithsonian, so einen bärtigen Mann, eine Frau mit grauen, lockigen, langen Haaren, die beide zu Hause vor dicken Schrankwänden mit 1000 Büchern und vollgestellten Bildungsbürger-Einrichtungsgegenständen saßen. Und dann zugeschaltet Martin Sheen, der selbst bei sich zu Hause saß. Und es hatte tatsächlich so was Intimeres. Und nach einer Zeit hatte ich das Gefühl, okay, ich bin jetzt wirklich bei Martin Sheen zu Hause. Ich bin jetzt in seinem Wohnzimmer und er erzählt jetzt aus seinem Leben und auch sehr emotional. Das waren immer wieder so Momente, wo alte Ausschnitte eingespielt wurden von The West Wing und wo man merkte, okay, dieses Projekt damals hat immer noch eine sehr, sehr große Bedeutung für ihn. Diese Kollegen und Kolleginnen, die er hatte, sind wie eine Familie für ihn. Es gab so ein, zwei Momente, wo er tatsächlich angefangen hat zu weinen oder einen, wo er sehr, sehr, sehr lange gelacht hat, weil er diesen Ausschnitt so lustig fand, wo er sich selber gesehen hat, den er aber selber 20 Jahre nicht mehr geguckt hat. Und es kam überraschend gut zusammen. Es war trotzdem auch eine sehr, sehr ruhige Veranstaltung, weil man hat schon gemerkt, sind jetzt alles Leute, die politisch sehr engagiert waren, denen diese letzten 4 Jahre auch zugesetzt haben und denen jetzt so einen Abend vor der Amtseinführung von Joe Biden so eine große Last von den Schultern gefallen ist.
Ist ja auch interessant, aus heutiger Perspektive auf diese fiktive Präsidentschaft zu gucken. Sie haben ja schon gesagt, 1999 ging es los. Wie sehr, was haben die denn erzählt? Haben sich die Serienmacher bei Bartlett von realen US-Präsidenten inspirieren lassen?
Ja, Martin Sheen hat ein paar Sachen selber dazu gesagt. Es gibt aber auch, wenn man sich so mit The West Wing beschäftigt und generell mit Präsidentschaftsserien, es gibt natürlich keine Serie, keinen Präsidentenfilm, der sich nicht irgendwie auf so diese großen prototypischen US-Präsidenten beruft. Dann allen voran George Washington, der ja zwischen so fast gottgleich verehrt wird als Abziehbild von einem Ideal eines Anführers, der nach dem gewonnenen Krieg gegen die Briten auch hätte sagen können, okay, ich bin jetzt euer König, der aber gesagt hat, so nein, wir machen hier Demokratie, ich bin Präsident, der freiwillig abgedankt ist, der das erfunden hat, dieses okay, zwei Amtszeiten und dann kommt jemand anders. Also diese prototypische Demokratie-DNA steckt total auch in Josiah Bartlett, dann auch Leute wie Abraham Lincoln. Und dann kommt man aber natürlich schnell so in die jüngere Zeitgeschichte rein, weil damals, während The West Wing noch lief, gab es zum Beispiel immer wieder so Anspielungen auf John F. Kennedy. Es gab so ein ganz berühmtes Pressefoto von The West Wing, wo Josiah Bartlett so vorm Fenster steht im Oval Office, den Rücken zur Kamera wendet und so vor sich auf, glaube ich, eine Karte guckt, die vor ihm auf dem Tisch liegt. Und es ist ganz klarer Bezug und fast aus der identischen Perspektive abgefilmt von diesem Foto von John F. Kennedy, ich glaube, zur Zeit der Kuba-Krise. Und dann gibt es aber auch natürlich den persönlichen Zugang von Martin Sheen zum Thema. Und da hat er auch noch ein paar Sachen selber zugesagt. Da können wir vielleicht kurz reinhören.
Bill Clinton, of course, and Jimmy Carter. Jimmy Carter approached the office with a moral sense of his humanity.
Bill Clinton natürlich und Jimmy Carter. Jimmy Carter ist sein Amt mit großer Moral und Menschlichkeit angegangen. Jede Entscheidung, die er getroffen hat, hatte einen sehr moralischen und persönlichen Hintergrund. Deswegen wollten wir auch, dass Präsident Bartlett Katholik ist. Auch er sollte einen moralischen Kompass haben. Manchmal musste er auch dagegen angehen. Aber ja, von John F. Kennedy über Bill Clinton bis zu Jimmy Carter, das waren die Vorbilder.
John Kennedy to Bill Clinton to Jimmy Carter.
Ja, und was ich da vor allem interessant fand, ist, er hatte zwei Inputs in diese Rolle. Das eine war, dass Josiah Bartlett in Notre Dame studiert hat, was, glaube ich, dann nicht benutzt wurde als Hinweis. Aber das andere war, das ist auch viel wichtiger, dieses, okay, sein Wunsch war, Josiah Bartlett ist Katholik, weil Martin Sheen selber Katholik ist und man merkt, er kennt sich da sehr gut aus, hat immer wieder im Gespräch so Bibelstellen zitiert, hat bestimmte Szenen zurückgeführt auf katholische Grundsätze oder so ein Idealbild des katholischen Lebens, auf so eine sehr moralische Erdung. Und das ist total spannend, gerade wenn man es jetzt im Nachhinein betrachtet, wie komplex sowas zusammengesetzt ist. Und letztendlich ist es immer ein Teamprodukt und das ist ein Ergebnis aus allerlei Menschen, die aus komplett verschiedenen Richtungen dazukommen und im besten Fall was schaffen, was dann nachher aus einem Guss wirkt.
Josiah Bartlett ist vielleicht nicht nur Katholik, er ist über die Laufzeit von 7 Staffeln ja fast schon eine heilige Figur. Inwiefern ist er denn auch ein Idealbild für den Posten des US-Präsidenten, der in den letzten 4 Jahren durch Trump eine ziemlich düstere Interpretation erfahren hat?
Ich glaube, er ist totales Idealbild und ich glaube, er funktioniert auch im damaligen Kontext gut so als Projektionsfigur für, wo wollen wir wieder hin? Weil wenn man guckt, in welchem Kontext so diese Serie entstanden ist, dann sind das so die politisch sehr wilden 90er Jahre, wo so Newt Gingrich, Sprecher der Republikaner, war im Repräsentantenhaus, damals auch generell der mächtigste Republikaner und der so diese Spaltungspolitik und diese totale Blockadepolitik erfunden hat, die jetzt die Republikaner in den letzten 10 Jahren perfektioniert haben. Und Josiah Bartlett funktioniert total gut als Idealbild des US-Präsidenten und als Symbol für, okay, was könnte sein, wo wollen wir wieder hin? Und das hat einfach wahnsinnig gut funktioniert als Inspiration für die Menschen in den USA damals. Und da hat Martin Sheen auch nochmal was zu gesagt.
Ich glaube, die Menschen suchten nach Inspiration und Orientierung vom höchsten Amt des Landes. Und obwohl West Wing ein Paralleluniversum war, so hatte es doch eine große Glaubwürdigkeit, weil in gewisser Weise ein idealer Präsident im Amt war.
Er war sehr menschlich und verletzlich und poetisch und intelligent und mitfühlend und witzig. Und er hatte eine großartige Familie. Ich glaube aber auch, dass die Leute auch das Team im Weißen Haus mochten. All die Menschen, die man normalerweise bei einer Regierung nicht sieht. Und West Wing hat auch ihnen Respekt gezollt.
I think the West Wing really focused on giving credit where it was due.
Und was auch interessant ist, das hat man im Comsex oft gelesen, so The West Wing hat tatsächlich auch bei jüngeren Leuten so eine Sehnsucht ausgelöst in der idealen Arbeit für den Regierungsapparat und hat tatsächlich damals für einen kleinen Boom gesorgt bei Uni-Absolventen oder generell jungen Leuten, die sich wieder dazu entschieden haben, irgendwie in die Politik zu gehen oder generell in Regierungsarbeit sich einzubringen und Jobs zu suchen bei Behörden oder Ministerien.
Was man ja jetzt auch merkt, ist, dass sich viele The West Wing nochmal angucken als so eine Art Exorzismus von Trump. Und ja auch die Frage wäre, wie würde eigentlich die Serie aussehen, wenn man sie heute wieder aufnehmen würde? Oder müsste man die Serie jetzt nicht fortsetzen?
Ja, ich weiß, so Dinge fortsetzen, die schon lange vorbei sind, ist wahrscheinlich immer schwierig. Aber ich glaube, wenn man die Serie so als Medizin für die Probleme ihrer Zeit sieht, ist es eigentlich tatsächlich jetzt genau wieder Zeit, um sowas zu machen, weil dieses Heilende, was diese Serie innewohnt oder diese große Rückbesinnung, die diese Serie hat auf die Ideale der Demokratie und so auf das Gute des Menschen, das ist eigentlich was, nachdem es jetzt wieder eine große Sehnsucht gibt. Und wahrscheinlich auch nicht lange, weil ich glaube, sowas funktioniert immer antizyklisch. Wenn man zurückguckt auf die Fernsehprodukte, die in der Zeit der Obama-Regierung angesagt waren, dann kommt man ganz schnell auf Sachen, wo es echt gerne scheppert. Dann ist man irgendwie bei The Walking Dead, wo die Welt untergeht. Oder selbst die politischen Sachen. House of Cards ist natürlich eine Serie, die quasi die Antithese ist zu The West Wing, wo alle Politiker immer böse sind, wo es immer alles irgendwie um Intrigen geht, um Mord. Ja, sogar der Präsident bringt eigenhändig Menschen um. Und tatsächlich in der Zeit der Trump-Jahre hat man gemerkt, okay, die Menschen sind müde von diesen Stoffen. Es ist jetzt genug Weltuntergang erzählt worden, es ist genug Zynismus erzählt worden. Und ich glaube tatsächlich, jetzt gibt es ein paar Jahre, wo es wieder so einen Trend hingibt zu Stoffen, die heilend sind und die tatsächlich wieder idealistischer erzählen. Und ganz ähnlich sah das auch Martin Sheen, der sich auch noch dazu geäußert hat.
I wouldn't have any idea how to construct that kind of show today.
Ich habe keine Idee, wie heute eine solche Serie aussehen würde. Ich kann mir vorstellen, ein bisschen so wie die neue Regierung von Joe Biden. Die Serie würde widerspiegeln, was im Land los ist. Es würde um die Pandemie gehen und um diese schreckliche Spaltung im Land. Wir müssten anfangen, uns auf die Wahrheit zu verständigen und sie nicht als Multiple Choice betrachten. Es müsste sich was ändern. Die Serie müsste reale Probleme angehen. Das wäre eine ziemliche Herausforderung. Aber das würde mich interessieren.
Man merkt natürlich ein bisschen, die Antwort ist so ein bisschen all over the place, aber er ist ja auch nicht der Typ, der schreiben müsste. Aber die Serie ist gar nicht so alt. Die ging 1999 los, 2007 lief die letzte Staffel. Das heißt, es gab schon das Internet, es gab schon das Handy. Aber was es zum Beispiel noch nicht gab, war Social Media. Und es gab YouTube noch nicht in der Stärke, all diese Bewegtbildformate, die Spaltung im Senat und im Repräsentantenhaus war noch nicht so. Es gab noch nicht diese knallharte Propagandapolitik. Und das sind natürlich Dinge, mit denen man sich heute irgendwie beschäftigen müsste, die ein viel kleinerer Teil von The West Wing waren, weil so die politische Gemengelage in dem Land und global eine ganz andere war.
Der Drehbuchautor Stefan Stuckmann sprach mit uns über die Fiktionalisierung der US-Politik und besuchte für uns das vom Smithsonian Institute in Washington organisierte Treffen mit Martin Sheen.
Ja, traditionell wären wir beide, Patrick und ich, jetzt in einem Übertragungswagen in Saarbrücken und würden über die Ereignisse und unsere Erlebnisse beim Festival Max-Ophüls-Preis berichten.
Genau, und wir würden dabei ein bisschen frieren, weil es immer so kalt ist. Aber aus bekannten Gründen ist dieses Jahr alles anders. Die 42. Ausgabe des Festivals Max-Ophüls-Preis findet dieses Jahr als rein digitales Event statt. Aber auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Spielfilm- und einen Dokumentarfilmwettbewerb. Und heute Abend werden da die Preise vergeben.
Traditionell sprechen wir an dieser Stelle mit dem künstlerischen Leiter, mit Oliver Baumgarten, der uns die Trends und Tendenzen des deutschsprachigen Filmnachwuchses vorstellt. Und dieses Mal war uns Corona-bedingt Oliver Baumgarten vor der Sendung digital aus dem Keller der Festivalzentrale zugeschaltet.
Viele Festivals haben ja in den letzten Monaten schon Erfahrungen mit Online-Versionen gemacht. Festivalleiterin Svenja Böttger hat letzte Woche bei uns im Interview gesagt, dass sie unbedingt versuchen möchte, die für das Festival Max-Ophüls-Preis so wichtige Begegnung zwischen Publikum und Filmnachwuchs irgendwie ins Netz zu übertragen. Für sie, der während des Festivals ja auch dafür zuständig ist, die Filmteams dem Publikum vorzustellen, wie ist das dieses Jahr gelungen? Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
Ja, das war tatsächlich unser Ansinnen, weil das ein wichtiger Teil unseres Festivals ist. Und wir haben das auf vielerlei Ebenen versucht und ein paar Dinge haben besser und andere nicht so gut geklappt vielleicht, aber definitiv war sehr erfolgreich unser Versuch, diese Gespräche mit den Filmschaffenden auf unseren verschiedenen Live-Web-Kanälen zu machen. Das Publikum selbst konnte dann in ja so Zoom-Treffen mit den Filmschaffenden aufeinandertreffen. Gibt da noch weitere Möglichkeiten, wie wir sozusagen die Branche auch miteinander in einem neuen Internet-Tool ja zusammengebracht haben. Also wir haben viel ausprobiert und wie gesagt, vieles hat funktioniert, über vieles muss man nachdenken.
Genau, weil die Frage ja immer bleibt, wie sehr Veranstaltungen im Netz eigentlich ein reales Treffen auch nur nicht mal in Ansätzen kompensieren können.
Ja, ganz klar, keine Frage. Es lässt sich nicht ersetzen. Das ist ganz klar, dass wir versucht haben, Wege zu finden, diese Einschränkungen, die da sind, zumindest provisorisch tatsächlich zu überbrücken. Und wie gesagt, in einigen Bereichen klappt das gut. Diese Vernetzungstools, die wir haben, so WonderMe beispielsweise, wo man sich mit so kleinen Avataren treffen kann und sich miteinander unterhalten kann, das sind nette Spielereien, die funktionieren natürlich auf einem ganz bestimmten Level. Das unterscheidet sich erheblich von einem normalen Festival, das ist klar. Aber ich würde trotzdem sagen, dass das ein oder andere wirklich auch funktioniert in diesem Provisorium.
Wir wollen ja jetzt auch über die Themen sprechen, die den Filmnachwuchs beschäftigen. Welche roten Fäden haben Sie denn da ausgemacht, zum Beispiel im Spielfilmwettbewerb? Da werden ja heute Abend die Preise verliehen, natürlich virtuell. Ist es weiterhin so, dass der deutschsprachige Filmnachwuchs vor allem diesen Kontinent des Erwachsenwerdens erforschen möchte, sprich Coming of Age?
Das ist interessanterweise in diesem Jahr wirklich anders. Ich weiß, dass wir in den letzten Jahren immer darüber geredet haben, dass ja, wir so ein bisschen uns gewundert haben, dass in der Welt so viele Dinge passieren und dass sich in den Filmen nicht immer so richtig widerspiegelt. Das ist in diesem Jahr komplett anders. Also da kann man ganz klar sagen, unsere Gesellschaft, die gerade in einem gewissen Prozess der Spaltung sich befindet, wie auch immer, in der viele Diskussionen sind, das spiegelt sich eindeutig in den Filmen wieder. Auch bestimmte Haltungen und Fragen bezüglich, wie wollen wir eigentlich unsere Gesellschaft haben, wie wollen wir leben in dieser Gesellschaft, das tritt eindeutig in allen Wettbewerben, die wir haben, hervor. Und das sind dann von Fremd- bzw. Selbstbestimmung der Frau über ganz klare Kapitalismuskritik bis hin zu Identitätsfragen, die nicht neu sind, aber die doch auch im Moment sehr, sehr virulent sind. Also das ist in fast allen Beiträgen in irgendeiner Form gespiegelt.
In den letzten Jahren ging es beim Festival auch immer wieder um Diversität. Ich erinnere mich da an eine Rede des Schauspielers und bei Ihnen dann auch Jurymitglieds Jerry Hofmann, der auch vom Nachwuchs forderte, dass wenn sich was ändern soll in der deutschen Filmbranche, auch der Nachwuchs anfangen muss, andere Drehbücher zu schreiben und anders zu casten. Was tut sich denn diesbezüglich beim Nachwuchs?
Eindeutig eine ganze Menge. Also gerade anknüpfend an diese letzten 3 Jahre, wo wir uns beim Festival mit dieser Diversitätsfrage in Film und Fernsehen beschäftigt haben, auch da ist eine deutliche Entwicklung zu sehen. Also wenn wir unsere Filme anschauen, dann hat sich die Figurenkonstellation im Großteil der Filme doch erheblich verändert, indem eben die Mehrheitsgesellschaft gar nicht mehr so alleine dasteht, sondern wo genau diese Diversitätsfragen ganz klar in den Figuren sich zeigen und auch in den Geschichten, die erzählt werden. Ich finde, dass wir da in dieser jungen Generation ganz klare Entwicklungen in diese Richtung beobachten können.
Sie haben ja schon diesen Aktivismus erwähnt, der sich stark vor allem auch im Dokumentarfilmwettbewerb zeigt. Also es geht sehr stark um tagesaktuelle Themen, möchte man ja sagen. Also die Seenotrettung in der EU, Thema Flucht in den Filmen Nichts Neues oder Dear Future Children. Ist diese Haltung, sich einzumischen mit den Mitteln des Films, wirklich prägend für diese Generation der Filmemacherinnen?
Also ich weiß nicht, ob man es wirklich so verallgemeinern kann mit der Generation, das weiß ich nicht, aber ich würde definitiv sagen, dass wir Wettbewerbsteilnehmerinnen und Teilnehmer gefunden haben, die diese Haltung auch wirklich mit Nachdruck zeigen. Und wir haben tatsächlich auch ein Diskussionspanel zu diesem Thema, weil wir uns genau das fragen, inwieweit eben Film und ganz speziell natürlich auch Dokumentarfilm zu so einem Demokratisierungsprozess beitragen kann, indem es vielleicht bestimmte Haltungen spiegelt, Haltung hinterfragt und so weiter. Und ein Film wie Dear Future Children, der erwähnte, ist ganz klar ein Beitrag, der also auf eine bestimmte Art mit so fiktionalen Mitteln arbeitet, um vielleicht auch zu emotionalisieren, sage ich jetzt mal. Und das ist etwas, worüber man sich auch trefflich streiten kann. Aber es zeugt doch eindeutig von einer Haltung und einem Aussagewillen, das sich auch im Filmischen dann zeigt.
Man spricht derzeit auch viel so von einem Filmstau, weil derzeit ja Filme kursieren, die kurz vor oder in der ersten Phase der Pandemie fertiggestellt wurden. Machen Sie sich eigentlich schon Sorgen um die nächste Ausgabe? Also schließlich ist ja durch diversen Lockdowns und Dreheinschränkungen der Filmnachschub nicht unbedingt garantiert.
Ja, das stimmt. Das wird jetzt wirklich sehr, sehr interessant, wie das Jahr verläuft. Und das kann durchaus sein, dass wir im nächsten Jahr die eigentlich schon in diesem Jahr ein bisschen erwartete Reduktion auch der Einreichungen und tatsächlich des Oeuvres beobachten können. In diesem Jahr war es eigentlich gar nicht so viel weniger. Ich denke, dass Sie recht haben, dass wir im nächsten Jahr da Einbußen erleben werden. Und wir beobachten ja, dass eben jetzt auch vieles wirklich in diese Sommermonate geht. Und wir hoffen und wirklich für die Kollegen und Kolleginnen, dass das dann möglich sein wird, wieder in die Kinos zu kommen und dass dann die Filme, die jetzt auch gewartet haben, ihre Premiere in den Kinos haben. Und auch unsere Filme, die wir jetzt bei uns präsentiert haben, dass sie dann in den Sommerfestivals auch die Chance bekommen, ihre Kinopremieren zu halten. Aber was das letztlich in der Anzahl und in der Auswirkung fürs nächste Jahr betrifft, lässt sich im Moment nur noch erahnen.
Oliver Baumgarten, künstlerischer Leiter des Festivals Max-Ophüls-Preis. Heute Abend werden dann die Preise des Festivals verliehen und ein Favorit des Spielfilmwettbewerbs kommt unserer Meinung nach aus Österreich. Der Regisseur ist gleich zu Gast.
Wir stellen in dieser Stunde unsere Lieblingsfilme aus dem diesjährigen Programm des Max-Ophüls-Festivals vor. Und dazu gehört auch der österreichische Spielfilm Fuchs im Bau von Arman T. Riachi. Der Regisseur ist kein Unbekannter beim Festival. 2018 hat er mit der Komödie Die Migrantigen den Publikumspreis gewonnen.
Und sein neuer Film ist keine Komödie, eher ein Drama. Wir folgen dem Lehrer Hannes Fuchs in eine Wiener Gefängnisschule. Dort erlebt Fuchs den unkonventionellen Unterricht seiner Kollegin Elisabeth Berger und gerät dann schnell ja zwischen die Fronten von Häftlingen und Gefängnisleitung.
Und wir konnten vor der Sendung mit Regisseur Arman Riachi sprechen und wollten eingangs von ihm wissen, wie die Idee zu Fuchs im Bau überhaupt entstand.
Also interessanterweise war es so, dass die Idee zu Fuchs im Bau sogar noch vor den Migrantigen da war. Sie entstand eigentlich während der Recherche zu meinem ersten Kinodokumentarfilm, der hieß Schwarzkopf. Und er handelte von Jugendlichen in Wien, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind und die inhaftiert waren und die auf dem Papier Österreicher waren, aber sich nicht als Österreicher gesehen haben. Und mich hat damals interessiert, warum das so ist. Und ich wollte unbedingt ins Gefängnis mit jugendlichen Inhaftierten sprechen. Und habe dann einfach angerufen in der größten Justizanstalt Österreichs in Wien-Josefstadt und wurde dann sofort vom damaligen Leiter an die Gefängnisschule vermittelt. Und ich war total überrascht, weil ich nicht gewusst habe, dass es überhaupt im Gefängnis eine Schule gibt. Und so habe ich den damaligen Sonderpädagogen zur Justizanstalt Josefstadt, Wolfgang Riebniger, kennengelernt, dessen Leben die Inspiration zu diesem Film ist. Und ich wusste vom ersten Tag an, dass ich einen Film über die Gefängnisschule machen wollte.
Die Gefängnisschule ist ja nochmal ein sehr spezifischer Ort innerhalb eines Gefängnisses. Welche Stellung hat der in dem Universum Gefängnis und was ist besonders an ihm?
Also die Gefängnisschule ist normalerweise im Jugendtrakt. Und für mich war die Gefängnisschule sofort der einzige Ort in dem ganzen Gebäude, wo die Jugendlichen frei sein konnten. Also wo sie so etwas wie Freiheit spüren konnten und auch mal für 4-5 Stunden ihre Probleme vergessen konnten. Durch den Unterricht, durch den Lehrer, durch seine Art und Weise. Und ja, das war für mich einfach der ausschlaggebende Punkt, warum dieser Ort so wertvoll ist und so besonders und warum man darüber unbedingt einen Film machen muss.
Wenn man Sie jetzt so hört über Ihre Recherchen, Sie haben auch Wolfgang Riebniger schon erwähnt, stellt sich mir jetzt die Frage, wieso denn ein Spielfilm und kein Dokumentarfilm?
Naja, das lässt sich ganz einfach beantworten. Ein Dokumentarfilm wäre unmöglich gewesen. Also dafür hätten wir nicht mal die Drehgenehmigung und die Erlaubnis bekommen. Es war schon, wie ich das erste Mal im Gefängnis war, also in der Gefängnisschule vor 11 Jahren, war es schon relativ rigide und restriktiv. Und dort einen ganzen Dokumentarfilm zu drehen, das ging nicht. Mit dem Gedanken habe ich natürlich auch gespielt, aber das war nicht möglich.
Sie haben dann eben einen Spielfilm entwickelt. Es gibt eine Hauptlehrerin im Film, die heißt Elisabeth Berger und ihr wird an die Seite gestellt, Fuchs zunächst erstmal als Assistent sozusagen. Elisabeth Berger, das merkt man schnell, ist sehr schlagfertig, kann gut mit den Jugendlichen umgehen, ist sehr eigenwillig und legt einen großen Wert auf den Kunstunterricht. Warum?
Also für die Elisabeth Berger ist der Kunstunterricht bzw. das Gestalten eine sehr therapeutische Handlung, eine sehr beruhigende Handlung. Und es ist auch erwiesen, es gibt ja auch mittlerweile sehr viele Studien dazu, dass Kunstunterricht auch bei Erwachsenen in amerikanischen Gefängnissen sehr wirksam ist und die Konflikte intern im Gefängnis zwischen den Häftlingen sehr stark reduziert. Und ja, es ist auch die Art und Weise, wie ich diese Figur angelegt habe, inspiriert und beeinflusst von der 68er-Bewegung, einfach eine Lehrerin, eine Pädagogin, die ins Gefängnis gegangen ist, um etwas zu verändern auch.
Und welche Rolle spielt dahingehend für Sie Herr Fuchs? Er ist ja eine sehr interessante auch Hauptfigur für uns zunächst, weil er
uns mitnimmt in diese Welt. Wir gehen ja mit ihm ins Gefängnis quasi. Aber er selbst kommt ja auch schnell an seine Grenzen, ne? Ohne gleich so ein klassischer Kinoheld zu sein. Er hat wenig Heroisches im ersten Moment. Was ist das für ein Mensch und wie würden Sie beschreiben, verändert er sich im Verlauf des Films?
Also es war mir relativ klar, dass ich eigentlich die Geschichte der Gefängnisschule durch die Augen eines Newcomers erzählen wollte. Ich wollte eigentlich zeigen, dass da jemand hineingeht, der sehr verletzt ist. Jemand, der das Gefühl hat, etwas besser machen zu müssen, etwas vielleicht sogar büßen zu müssen für Fehler, die diese Person in ihrem Leben gemacht hat. Ich war auch gar nicht interessiert an so einer klassischen Heldenfigur. Mir war es ganz wichtig, dass von Anfang an im Film es niemanden gibt, für den man jetzt irgendwie eine besondere Sympathie entwickelt von Beginn an. Ich wollte, dass sich das erst entwickelt mit der Zeit. Ich wollte, dass sich diese drei Schicksale von der Berger, vom Fuchs und von der Samira schön ineinander verweben, sodass wir verstehen, dass wir nicht alleine existieren können. Wir sind alle miteinander verbunden. Der Film ist ja auch ein Plädoyer für ein Miteinander und dass wir zusammen stärker sind und dass wir auch im Gefängnis, wenn wir an den richtigen Hebeln ansetzen, Dinge verändern können.
Die Samira, die Sie erwähnt haben, ist eine der Jugendlichen in der Klasse. Wir werden ja immer wieder hineingeworfen in den Unterricht. Da geht es sehr teilweise rau zu im Ton untereinander zwischen den Jugendlichen. Es herrscht Chaos, aber ihr Ensemble hat dafür ein unglaublich gutes Timing. Diese ganzen Szenen wirken sehr authentisch. Wie haben Sie das erarbeitet?
Also zuallererst war ich mal relativ oft damals in der echten Gefängnisschule. Und es war auch wirklich eine Herkulesaufgabe, muss ich sagen, von Anfang an dieses Gefühl, diese Stimmung in der Gefängnisschule einzufangen. Erstens, ich habe Kids gebraucht, die eben nicht nur das schauspielerische Talent haben, sondern die auch etwas von dieser Verzweiflung, die alle jugendlichen Häftlinge, die ich getroffen habe, in ihren Augen gehabt haben. Und dann habe ich auch eine relative Sorge selber, wenn nicht sogar eine Angst davor gehabt, dass diese Gefängnisschulszenen nicht funktionieren und die Jugendlichen nicht glaubwürdig sind. Also habe ich relativ früh mit ihnen begonnen zu proben. Und mir war es ganz wichtig, dass die Szenen mit den Jugendlichen im Klassenzimmer chronologisch gedreht werden, damit die Kids, die ja auch wirklich ganz viele von ihnen haben keine Schauspielerfahrung, dass die nicht unterbrochen werden in diesem Flow, dass sie wissen, okay, ich fange hier an und dort höre ich auf. Und das hat natürlich eine Wirkung gezeigt. Und dann habe ich auch die Kids sehr früh in unser Originalmotiv, das ein altes, aufgelassenes Gefängnis außerhalb von Wien war, gebracht und sie auch in diese Zellen hineingesteckt. Sie haben die Isolationszellen gesehen, sie haben Stunden in diesen Zellen verbracht, in ganz normalen Hafträumen. Und dann letzter Punkt, wir haben natürlich auch noch für jede einzelne Figur eine eigene Geschichte entwickelt und alle Kids haben gewusst, warum sie im Gefängnis sitzen und was auf sie draußen wartet.
Mit der Figur der Samira, die wir ja schon erwähnt haben, kommt ja in ihrem Film noch eine ganz andere Ebene, ein ganz anderes Problem, ein anderes Thema hinein, die Intersexualität. Wieso hat sie das interessiert?
Also es war naheliegend, weil dieses zwischen den Geschlechtern sein, ist einfach ein sehr konterkarierendes Bild für das Gefängnis, wo nur Absolute herrschen. Also wo entweder oder, Bub oder Mädchen, schwarz oder weiß. Das Gefängnis ist so eine absolute Institution, so eine fast totalitäre Institution. Und es war sehr wichtig für mich zu zeigen, dass jeder Jugendliche ihre eigenen Nuancen hat. Und dieses zwischen den Stühlen sein, das drückt sich in der Figur der Samira aus. Sie ist nicht nur im Gefängnis gefangen, sondern auch in ihrem eigenen Körper gefangen. Und es ist natürlich ein großes Thema. Wie gehen wir in einem binären System mit nicht-binären Menschen um?
Auch die anderen Jugendlichen müssen sich natürlich in diesem System bewegen. Und wenn sie sich untereinander unterhalten, merkt man irgendwie, wie desillusioniert sie eigentlich sind, was ihre Zukunftsperspektiven zum Beispiel angehen. Welche Perspektiven Ihrer Meinung nach gibt Ihnen eigentlich das Gefängnis und wie sinnvoll ist Ihrer Meinung nach der österreichische Strafvollzug für Jugendliche organisiert?
Ja, also das ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Ich glaube, für die meisten Jugendlichen, die im Gefängnis einsitzen, ist es nicht der richtige Ort, um irgendwelche Zukunftshoffnungen zu wecken. Also ich halte überhaupt die Inhaftierung von Jugendlichen für relativ problematisch. Sie sind alle noch nicht ausgereifte Persönlichkeiten und das Gefängnis macht ja bekannterweise mehr Verbrecher. Ich würde jetzt auch auf keinen Fall irgendwie jemanden eine Schuld zuschieben oder die österreichische Justiz dafür schuldig machen. Die österreichische Justiz ist natürlich auch relativ unterbudgetiert. Aber es gibt einfach definitiv Schrauben, wo man ansetzen kann, um das System zu verfeinern. Die Jugendlichen brauchen eigentlich mehr Aufmerksamkeit, sie brauchen mehr Betreuung. Sie haben ja nur 2 Stunden täglich, wo sie rauskommen. Sie haben die Schule. wenn sie noch im richtigen Alter sind, und dann am Wochenende sind sie die meiste Zeit in den Zellen drinnen. Also es ist schon meiner Meinung nach nicht das richtige System, und es wäre, glaube ich, dringend an der Zeit, dass man sich eben die Verantwortlichen auch gemeinsam mit der Regierung hinsetzen und überlegen können, wie sie der österreichischen Justiz und dem Strafvollzug unter die Arme greifen können. Es ist schwierig, und es braucht wirklich meiner Meinung nach ganz viele Pädagogen und Menschen, die sich mit Jugendlichen wirklich auseinandersetzen wollen.
Regisseur Armand T. Riahi sprach mit uns über seinen beeindruckenden Spielfilm Fuchs im Bau. Sicherlich ein heißer Kandidat für den Max-Ophüls-Preis 2021. Ein Kandidat aus Österreich.
Deutschlandfunk Kultur, wir berichten über das Filmfestival Max-Ophüls-Preis, das in diesem Jahr online stattfindet. Und wir haben es im Interview mit dem künstlerischen Leiter Oliver Baumgarten gehört. Die jungen FilmemacherInnen interessieren sich zunehmend für Diversität und weibliche Perspektiven. Und ein gutes Beispiel dafür ist der Film Nico von Eline Gehring. Sie ist noch Studentin, und zwar Regiestudentin an der DFFB in Berlin. Und Patrick, dich hat der Film ganz besonders überzeugt. Und du hast mit der Regisseurin über ihren Film gesprochen.
Ja, genau. Zum einen ist es ein guter Berlin-Film. Sie hat gemeinsam mit ihrer Studienkollegin Sarah Fasilat, die Produzentin ist, aber auch die Drehbuchautorin und die Hauptrolle hier spielt, gemeinsam diese Geschichte einer jungen Deutsch-Iranerin erarbeitet, die in Berlin als Altenpflegerin arbeitet und dann eines Tages im Sommer Opfer eines rassistisch motivierten Gewaltverbrechens wird. Und dann beginnt für diese Nico eine Reise zu sich selbst, zu ihren Ängsten. Sie macht auch einen Karatekurs. Es ist ein sehr komplexer, sehr interessanter Film, der mit dem Trauma dieser Hauptfigur umgeht. Und ich wollte von der Regisseurin eingangs bei dem Interview wissen, wie beide denn die Figur von Nico entwickelt haben.
Also uns war es total wichtig, eine Figur zu erzählen, die zwar nicht weißdeutsch ist, aber trotzdem beinahe schon einen Klischee-Alltag von einer deutschen Person erzählt. Dass sie den Namen Nico trägt, ist ja auch kein Zufall. Das ist ja auch ein Name, den man jetzt nicht unbedingt im Iran verortet. Und so kamen wir eigentlich von Höchstchen auf Stöckchen. Und uns war klar, dass wir möglichst deutschen Alltag erzählen, und zwar nicht mit einer weißdeutschen Hauptrolle.
Die Alten, die sie pflegt, sind das Schauspieler? Weil das ist so ein wunderbarer Rhythmus, wie sie mit ihnen umgeht, wie sie aber auch mit ihr umgehen.
Die Brigitte, die man im Film kennenlernt, und auch der Fernandes, sind beides keine SchauspielerInnen. Die haben wir im Laufe unseres Filmstudiums kennengelernt. Die Arbeit mit den LaiendarstellerInnen, nenne ich es jetzt mal, lag eher im Bereich, in die Kamera nicht an war. Also viel Zeit verbringen, Vertrauen aufbauen. Und dann, wenn wir gemerkt haben, wir haben jetzt ein Vertrauen geschaffen, haben die Kamerafrau und ich uns kurz angeblinzelt, und dann ging es los. Und dann wussten wir auch immer ganz genau, wann wir die Kamera laufen lassen und wann nicht.
Nico wird ja dann im Verlauf des Films Opfer eines rassistisch motivierten Gewaltverbrechens. Das passiert alles ganz schnell, fast schon nebenbei, würde ich sagen, unter einer Brücke. Sie haben entschieden, diese Tat sehr subjektiv aus Nikos Perspektive zu drehen. Also die Täter bekommt zwar eine Stimme, aber jetzt kein wirkliches Gesicht. Wieso war Ihnen das wichtig?
Wir haben uns bewusst dazu entschlossen, dass die Kamera immer sehr nah an Nico bleibt, weil sie ist ja diejenige, die uns durch den Film trägt, von Trauma zu Traumabewältigung. Und deswegen war ziemlich schnell klar, dass auch während des Übergriffs die Kamera quasi an Nico klebt, damit die ZuschauerInnen den Bezug in keiner Sekunde verlieren. Konkret gedreht haben wir natürlich auch die anderen ProtagonistInnen des Überfalls. Ich habe dann aber im Schnitt schnell gemerkt, dass es, wenn die Kamera an Nikos Gesicht haftet, es hat einfach viel mehr mit mir gemacht. Ich habe versucht, mich möglichst häufig als Zuschauerin zu betrachten. Und natürlich habe ich mir viele Szenen angeguckt im Film und Fernsehen, die Übergriffe thematisieren. Und ich wollte keinen Actionfilm machen, ich wollte einen gefühlvollen Film machen, und deswegen war ganz klar, die Kamera haftet, solange sie kann und so gut sie kann, an Nikos Gesicht.
Nico beschließt ja nach dieser traumatischen Gewalterfahrung, Kurse in Selbstverteidigung zu nehmen. Das ist total verständlich. Sie lassen sie dafür in eine Karateschule gehen. Warum Karate?
Der Andreas Marquardt, der den Karate-Lehrer von Nico spielt, Rosa von Braunheim hat einen Film über Andreas Marquardt gemacht mit seinem Film Härte. Und da geht es um seine eigene Auseinandersetzung mit Gewalt, die er bis zu seinem 20. Lebensjahr in heftigsten Schüben erlebt hat. Und da war uns wichtig, jemanden als Spiegel für Nikos Schmerz zu finden, der eben weiß, wie man sich fühlt. und weiß, dass das Einzige, was einem helfen kann, ist das Selbstaufstehen und dagegen angehen. Und da war uns als Filmteam klar, das kann nur jemand machen, der das auch wirklich lebt, was er da sagt.
Nico ist für mich auch ein Berlin-Film. Das liegt natürlich daran, weil Nico als Person, als Figur eine Figur ist, die mir auch täglich auf der Straße letztendlich begegnet. Ich hatte aber das Gefühl, dass vor dem Gewaltverbrechen Nico sehr Berlin vertraut. Sie kennt diese Stadt, sie ist Teil dieser Stadt. Nach diesem Verbrechen hatte ich das Gefühl, dass das Trauma auch darin besteht, dass Nico mit Berlin fremdelt, dass das die Stadt ist, die ihr das auch angetan hat.
Ja, die Stadt Berlin kommt so daher als Multikulti, weltoffene Metropole. Dass das nicht der Realität entspricht, ist leider so. Und dass wir uns dem Thema Rassismus, auch wenn wir selbst glauben, wir sind keinesfalls rassistisch veranlagt, immer wieder stellen müssen in unserer Sprache oder auch in unseren Einstellungen. Ja, wenn wir da alle mal ein bisschen mehr in den Spiegel gucken, dann merken wir, dass wir da doch auch noch ganz schön viel Arbeit vor uns haben. Und ja, deswegen ist es leider nicht so, dass selbst die größte Metropole der Welt frei ist von diesen Themen.
Ich habe noch eine Frage, und zwar an die Abwesenheit von männlichen Figuren in diesem Film. Also wenn sie da sind, sind sie alt und pflegebedürftig oder eben in Form einer Bedrohung da? Am Rummel haben sie Waffen, das sind zwar keine richtigen Waffen, aber sie haben Waffen in der Hand. Es ist natürlich der Karatemeister, der Einzige, der sich da so ein bisschen abhebt. Liegt es daran, dass er derjenige ist, der mit, sagen wir mal, so einer Form von männlicher Gewalt gelernt hat, umzugehen?
Ja, natürlich ist das alles sehr bewusst gesetzt. Das heißt nicht, dass ich persönlich nicht total gern auch Filme gucke, wo viele Männer mitspielen oder mitwirken. Aber wir sind nun mal alles drei Frauen. Und ich kann mir vorstellen, dass der Film deswegen so persönlich geworden ist, weil ich eben in meinem Terrain oder wir alle drei in unserem Terrain geblieben sind. Und ich hoffe, dass das den Film ausmacht, dass da mal keine Männer am Tisch sitzen.
Das sagt die Regisseurin Eline Gehring. Ihr Spielfilm Nico läuft im Wettbewerb des Festivals Max-Ophüls-Preis.
Die 42. Ausgabe des Filmfestivals Max-Ophüls-Preis geht heute mit der Preisverleihung zu Ende. Und eines kann man definitiv sagen, so aktuell und gegenwärtig waren vor allem die Dokumentarfilme beim Festival selten. Politik, Aktivismus und Weltverbesserung stehen im Mittelpunkt fast aller Werke in diesem Wettbewerb. Auch der Machtmissbrauch in der Filmbranche und die MeToo-Bewegung sind ein Thema. Und zwar in dem Film The Case You von Alison Kuhn. Susanne, du konntest mit der Regisseurin über diesen Film sprechen, der ja ein sehr traumatisches Erlebnis ins Zentrum rückt.
Ja, genau. Es geht um ein Casting für einen Spielfilm, an dem vor einigen Jahren viele teilweise minderjährige Schauspielerinnen teilgenommen haben und bei denen es zu Übergriffen kam. Auch Alison Kuhn hat an diesem Casting teilgenommen, damals als Schauspielerin. Und teilweise wurden die Beteiligten angeschrien, teilweise angefasst. Einige mussten sich ausziehen. Und der Regisseur hat aus diesem Material dann auch noch einen Dokumentarfilm gemacht, von dem die Beteiligten nichts wussten. Darum gibt es jetzt einen Rechtsstreit, zu dem Alison Kuhn aber nichts sagen wollte. Sie studiert inzwischen Regie in Potsdam und sie hat für ihren Dokumentarfilm 5 Schauspielerinnen aus dem Casting in einem großen Saal versammelt und die 5 reden über diesen Tag des Castings. Sie stellen die Situation nach, die sie als übergriffig empfunden haben, und Alison Kuhn ist auch der Frage nachgegangen, ob es Muster gab bei den Übergriffen, hat sie mir im Gespräch erzählt.
Interessant ist, dass es auch viele Unterschiede gab in den Tathergängen, nenne ich es mal. Manche der Frauen haben Gewalt oder sexualisierte Gewalt erfahren, manche auch nicht. Also ich zum Beispiel nicht, meine Protagonistin Milena auch nicht. Und das ist eigentlich auch das Perfide an diesem Fall, weil alle Frauen unterschiedlich behandelt wurden und dadurch ganz unterschiedliche Aussagen entstehen. Was aber interessant war, war zu beobachten, was für ähnliche Gefühle das ausgelöst hat in den Protagonistinnen. Das war teilweise wirklich sehr deckungsgleich. Gefühle wie Wut, Scham, zu hinterfragen, inwiefern man selbst vielleicht mit Schuld daran trägt, das hat sich dann doch gedeckt.
Was auch einige gesagt haben, ist, dass eigentlich sie ja schon in der Situation selber sie als grenzüberschreitend empfunden haben, aber nichts gesagt haben. Im Nachhinein, warum nicht?
Es ist sehr schwierig in solchen Situationen, in denen so ein vorgegebenes Machtgefüge herrscht. Dieses Machtgefüge ist natürlich an Filmsets ausschlaggebend. Filmsets sind immer hierarchisch aufgebaut. Diese Strukturen ermöglichen aber eben auch solche oder ähnliche Missbräuche. Und gerade im Schauspielberuf fühlt man sich oft ganz, ganz unten in der Hackordnung. Und gerade in einer Casting-Situation, es ist ja ähnlich wie ein Vorstellungsgespräch. Da möchte man natürlich auch sich von seiner besten Seite präsentieren. Man möchte zeigen, dass man mit einem gut arbeiten kann. Und da braucht es einfach manchmal länger, bis man realisiert, dass irgendwas jetzt tatsächlich eine Grenzüberschreitung war. Man ist ja auch aufgeregt.
Klar, und ich glaube, was man auch für Menschen, die den Film nicht gesehen haben, nochmal klar machen muss, Casting ist ja auch keine Situation, wo man alleine ist mit einer anderen Person. Also das, was wir ja bei den Weinstein-Fällen als prominenten Fall immer wieder gehört haben, alleine auf dem Hotelzimmer, ist in dem Fall ja gar nicht. Was waren das für Situationen? Was hat der Regisseur mit seinen Assistenten eigentlich an grenzübergreifenden Dingen getan?
Grenzüberschreitungen, die stattgefunden haben, waren definitiv unabgesprochene Berührungen, auch gewaltsame Berührungen. Es war natürlich das große Thema des Materialmissbrauchs, der danach stattgefunden hat. Also wir sprechen davon Missbrauch auf vielen verschiedenen Ebenen.
Genau, das ist auch noch ein interessanter Punkt. Das Material wurde für einen Dokumentarfilm benutzt, ohne dass Sie das wussten. Wie geht es eigentlich? Wie haben Sie davon erfahren? Was für ein Dokumentarfilm ist dabei herausgekommen?
Das haben die Frauen erfahren, als sie online in einer Filmdatenbank eingetragen wurden für dieses Projekt. Und dann kamen aber viele Beschwerden zu dieser Filmdatenbank, zu dieser Vernetzungsplattform. Und die hat dann auch schnell festgestellt, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht und hat dann dafür gesorgt, dass sich die Frauen und auch Männer vernetzen.
Sie nennen ja auch überhaupt den Namen des Regisseurs, nicht auch nicht den Titel des Dokumentarfilms. Man fragt sich natürlich die ganze Zeit, um wen es geht. Und das Internet hilft da ehrlich gesagt auch nach kurzen Recherchen schnell weiter. Man findet es heraus. Ich nehme an, Sie haben es aus rechtlichen Gründen nicht gemacht, oder?
Für mich war von Anfang an klar, dass der Film komplett anonymisiert sein soll. Der Film sollte nie eine Anklage sein oder an den Pranger stellen, sondern es sollte ein Fallbeispiel sein, in dem es gar nicht so sehr um die Menschen geht, die diese Taten begangen haben, sondern um die Frauen, die damit leben müssen.
Weil Sie meinen, Film ist eine Sache und ein Rechtsstreit eine andere Sache? Weil ich meine, es geht ja auch um konkrete Menschen, die vielleicht dann auch zur Rechenschaft gezogen werden sollten.
Ich denke, solche Fälle müssen juristisch geklärt werden. Und das, was ich als Filmemacherin machen kann, das ist, dem eine künstlerische Plattform zu geben, mit den Frauen zu sprechen, zuzuhören und das Ganze auf diese filmische Art zu verarbeiten.
Inwieweit mussten Sie sich für Ihren Film dennoch auch rechtlich absichern?
Wir haben natürlich, dadurch, dass es eine Produktion der Filmuni Babelsberg ist, eine rechtliche Absicherung. Das ist bei jedem Film dieser Uni so.
Wie Sie sagten eben, Sie haben an der Filmuniversität Babelsberg einen geschützten Raum auch geschaffen, in einem Theaterraum gedreht. Wie bereitwillig haben die Schauspielerinnen da auch mitgemacht? Denn so geschützt der Raum ist, sobald ein Film in der Welt ist, ist er ja auch in der Öffentlichkeit. Und das ist ja vielleicht für viele auch etwas, das erstmal Überwindung braucht.
Diesen Film zu drehen, das hat natürlich wahnsinnigen Mut gekostet. Aber es ist ja auch gleichzeitig die Chance, sich so ein gewisses Stück Selbstermächtigung zurückzunehmen und die Geschichte aus ihrer eigenen Perspektive herauszuerzählen. Und dadurch, dass wir alle im Team, also die Protagonistinnen und die Crew, dass wir so vertraut und eng miteinander gearbeitet haben, haben wir uns da auch bei den Dreharbeiten ganz viel Halt gegeben. Und das war dann am Ende wirklich für uns alle eine schöne Erfahrung.
Wie haben Sie die Form des Dokumentarfilms erarbeitet? Weil er ja fast ausschließlich in dem einen Raum gedreht ist, der auch was Theaterhaftes hat.
Ich hatte eigentlich von Anfang an eine ziemlich klare Vision davon, wie der Film aussehen sollte. Diese verschiedenen Ebenen, die habe ich entwickelt, um diese Komplexität des Falls auch in die filmische Form zu übertragen. Ich glaube, dass es all diese Ebenen, also die Interview-Ebene, die performative Ebene, die rekonstruktive Ebene, dass es die alle braucht, um all diese Facetten aufzuzeigen. Wir haben natürlich dann also am Set auch manches doppelt erzählt, einmal im Interview, einmal in der Rekonstruktion. Aber es macht nochmal einen großen Unterschied, ob man auf dem Stuhl sitzt und erzählt, was vorgefallen ist, oder ob man sich wirklich durch diesen Raum bewegt. Das ist ja auch ein therapeutischer Ansatz, dass dann manchmal Erinnerungen hochkommen, die man total verdrängt hat. Und das war total spannend zu beobachten.
Die MeToo-Debatte, die entstand ja inzwischen schon vor 3,5 Jahren, also im Oktober 2017, im Zuge natürlich des Weinstein-Skandals, wurde besonders heftig in den USA diskutiert, aber auch hier. Wo steht Ihrer Meinung nach die Diskussion heute und was kann Ihr Film zur Diskussion beitragen?
Also ich persönlich habe das Gefühl, dass die mediale Aufmerksamkeit gerade in den letzten Jahren ziemlich zurückgegangen ist. Deshalb hoffe ich natürlich, dass unser Film das Thema wieder auf den Tisch bringt. Weil ich glaube oder weil ich weiß, dass es da noch viele unausgesprochene Geschichten gibt, über die man eigentlich sprechen muss.
Die Dokumentarfilmregisseurin Alison Kuhn über ihren Film The Case U, der derzeit zu sehen ist in der Digitalausgabe des Festivals Max-Offels-Preis. Die geht heute Abend mit der Verleihung der Preise zu Ende. Und wer zu den Preisträgern der diesjährigen Ausgabe gehört, das erfahren Sie heute Abend in unserem Kulturmagazin Fazit ab 23.05 Uhr.
Auch heute blicken wir wieder auf das Filmgeschehen in Corona-Zeiten. Die Filmfestivals spielen auch im Beitrag von Christian Berndt eine zentrale Rolle, denn es sieht so aus, dass alle großen Branchenveranstaltungen ihre Ausgaben auf den Juni und Juli legen. Droht also ein Festivalstau?
The Tomorrow War sollte im Juli ins Kino kommen, aber jetzt wollen die Amazon-Studios das Science-Fiction-Spektakel für ihre Streaming-Plattform kaufen. Streaming wird 2021, so sieht es gerade aus, das neue Kino. Netflix will dieses Jahr 70 Filme herausbringen im Wochentakt.
Die haben zu Zeiten in ein Programm stärker investiert, als das die Analysten an der Wall Street sinnvoll finden konnten. Aber das wirkt sich jetzt aus.
Netflix hat reichlich Material für die Pandemiezeit, sagt der Chefredakteur des Filmmagazins Blickpunkt Film Ulrich Höcherl und inzwischen über 200 Millionen Abonnenten.
Sie erwirtschaften natürlich Summen, die auch die großen Studios auf den Appetit kommen lassen. Also es ist so, dass der direkte Zugang zu den Kunden den großen Content-Produzenten wichtig ist. Es ist ein krisensicheres Geschäft.
Besonders in Pandemiezeiten. Die großen Hollywood-Studios beginnen, ihre Plattformen auszubauen. Das Kino scheint zweitrangig zu werden. Aber sein Ende, so Höcherl, ist damit noch nicht gekommen.
Es sind deutlich mehr Filme geschoben worden, als an die Streamer verkauft worden sind. Weil das Kino, wenn es funktioniert, spielt Summen ein, die sind exorbitant groß.
Deshalb wird auch der neue James Bond dauernd verschoben, zuletzt auf den 8. Oktober. Trotzdem sieht es düster aus für die große Leinwand.
Vor den Kinos liegt die größte Prüfung ihres Bestehens.
Das Zusammenfallen von digitaler Revolution und Pandemie sei gravierender als seinerzeit der Siegeszug des Fernsehens, meint Höcherl. Während die Arthouse-Kinos in Deutschland dank staatlicher Hilfen bis jetzt relativ gut durch die Krise kämen, hätten größere Filmtheater und Kinoketten wenig von den Finanzhilfen profitiert.
Von den ganz großen Kinobetreibern habe ich gehört, dass die vielleicht 10 bis bestenfalls 15% ihres Umsatzes, den sie im Vorjahr gemacht haben, dann auch wieder bekommen. Also das ist weniger als ein Tropfen auf den heißen Stein.
In der Branche ist man ernüchtert und rechnet mit der Wiedereröffnung der Kinos frühestens im zweiten Quartal und auch dann nur mit Begrenzungen der Zuschauerzahlen. Trotz dieser Unwägbarkeiten planen die europäischen Filmfestivals schon für den Sommer.
Das Schlimmste wäre ja, wenn man aufhört, Kultur zu planen. Also wir wollen und müssen Kultur möglich machen.
Das Filmfest München soll mit Publikum stattfinden, sagt Festivalleiterin Diana Illien. Erfahrungen mit Filmpräsentationen in Corona-Zeiten hatte man letztes Jahr gesammelt, als nach der Absage des Festivals Open-Air-Kino-Events veranstaltet wurden.
Was nicht geht in diesen Zeiten, roter Teppich mit Hunderten von Zuschauern und Autogrammjägern, also das ist nicht möglich.
Ebenfalls im Juni soll die Publikumsausgabe der Berlinale und im Juli vielleicht auch das Filmfestival in Cannes stattfinden. Dass sich die Festivals gegenseitig Konkurrenz machen, befürchtet Illien nicht.
Die Berlinale wird ja als Branchenevent digital im März stattfinden. Und im Juni versammelt die Berlinale das lokale Publikum. Und wir sind dann im Juni der Aufschlag für das bayerische Publikum und die deutsche Branche. Das passt sogar super gut. Und so viel Aufmerksamkeit für den Film in München gab es seit langem nicht mehr.
Sie sind ja noch ein Kind. Wie alt sind Sie denn?
Nein.
Und da wollten Sie Schluss machen?
Der arbeitslose Hans wollte sich gerade von der Brücke stürzen. Stattdessen rettet er eine andere Selbstmörderin. Das realistische österreichische Sozialdrama Sonnenstrahl von 1933 läuft im historischen Special der Diagonale, dem Festival des österreichischen Films. Auch hier in Graz plant man mit Publikum.
Wir verstehen die Diagonale schon als Gesellschaftserlebnis und Ereignis in einer Stadt. Und zugleich wissen wir auch, dass es nicht im Interesse der Filmschaffenden wäre, ein Online-Festival anzubieten. Da haben wir gewisse Vorbehalte gegenüber Online-Festivals.
Denn die bleiben tendenziell eher Branchenfestivals, meint Peter Scharnhuber. Der Co-Intendant der Diagonale ist nicht grundsätzlich gegen Online-Modelle. Es wird ein digitales Begleitprogramm auf der Diagonale geben. Und kleine Independent-Produktionen, meint Scharnhuber, könnten durch Online-Verwertungen ein größeres Publikum erreichen.
Was dringend notwendig ist, ist mit mehrgleisigen Strategien die Filme dorthin zu bringen, wo sie dann jeweils ihr Publikum hoffentlich finden können.
Die digitale Revolution, meint Scharnhuber, macht auch vor den Festivals nicht Halt.
Ich glaube sehr stark, dass sich Festivals verändern werden. Ich glaube aber auch, dass es möglicherweise für Festivals sogar eine Stärkung bedeuten kann.
Unter anderem als kuratierte Präsentationsstätten des filmischen Erbes. Die Diagonale bietet außerhalb Wiens die einzige Möglichkeit, Filme aus den österreichischen Filmarchiven im Kinosaal zu sehen.
Darin steckt natürlich auch ein Potenzial, weil wir merken, das Interesse beim Publikum für solche Formate ist da. Und ich glaube, dass hier nochmal auch eine Lücke für Festivals ist, wo man auch nochmal ein neues Publikum lukrieren kann.
Soweit unser Blick auf die Welt des Films diese Woche. Und an dieser Stelle noch der Hinweis, Vollbild, diese Sendung gibt es natürlich auch als Podcast. Den können Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren, zum Beispiel über die App DLF Audiothek. Und nach den Nachrichten empfangen Sie dann an dieser Stelle die Kolleginnen der Echtzeit. Bei Ihnen geht es unter anderem um Zimmerreisen in der Corona-Zeit.
Viel Spaß dabei wünschen Susanne Burg
und Patrick Wilinski.